Meine Damen und Herren, ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Abendvortrag mit dem Titel Spuren Gottes im Weltall. Mein Referat heute Abend besteht aus 5 unterschiedlich langen Teilen. Unter erstens werden wir uns mit dem Thema der nächtliche Sternenhimmel beschäftigen. Danach geht es um die Frage, wie viele Sterne gibt es? Sodann steht das Thema Gesetze und Ordnungen des Himmels vor uns. Und viertens geht es um das expandierende, das sich ausbreitende Universum. Und schließlich so richtig zum Zurücklehnen. Ja, wir brauchen das. Heute Abend werden wir zusammen sehr viel arbeiten. Zum Zurücklehnen schließlich fünftens die Schönheit des Kosmos. Einfach zum Staunen. Und besonders in diesem Teil werde ich dann zahlreiche Bilder des Hubble-Teleskopes zeigen. Nun also zum Thema der nächtliche Sternenhimmel. Zu allen Zeiten wurden die irdischen Beobachter des nächtlichen Sternenhimmels von einem tiefen Gefühl des Staunens erfüllt. Die Unerreichbarkeit der Sterne, die unauslotbaren Weiten des Alls, sie bringen uns so deutlich zum Bewusstsein, wie klein und begrenzt wir Menschen doch sind. Genau diese Gefühle drückte auch schon König David vor über 3000 Jahren aus. Er schreibt in Psalm 8, Verse 3 bis 4, wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Dieser selbe König von Israel aus dem 11. Jahrhundert vor Christus schrieb auch den Psalm 19. Er war ja ein großer Musiker. Er hat viele Lieder komponiert und gedichtet für den späteren Tempelchor im Salomonischen Tempel, der begleitet wurde durch das levitische Orchester. In Psalm 19 steht, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seine Hände Werk. Ein Tag berichtet es dem anderen und eine Nacht meldet dir anderen die Kunde davon. Keine Rede und keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme. David drückt hier die Überzeugung aus, dass die Natur und insbesondere der Sternenhimmel ein Zeugnis von Gottes Existenz ablegt. Und David sagt hier sogar, dieses Zeugnis ist verständlich für alle Menschen auf der Erde. Es ist ein Zeugnis, das nicht an eine bestimmte Sprache gebunden ist, keine Rede und keine Worte, aber es wird von allen Menschen wahrgenommen und doch gehört wird ihre Stimme. Natürlich könnte hier ein Kritiker einwenden und sagen, ja, David war überzeugt davon, dass der Sternenhimmel von Gottes Existenz spricht, aber das war nur deswegen, weil er ja sowieso an die Bibel glaubte. Er hatte ja damals schon die 5 Bücher Mose zum Beispiel, die ersten Bücher der Bibel, und die beginnen ja mit dem Schöpfungsbericht in Genesis 1, 1. Mose 1. Hier der erste Satz auf Hebräisch aus der Bibel. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Nun, wie gesagt, man könnte einwenden, David war überzeugt, dass die Sternenwelt so verstanden werden muss, weil er eben schon an die Bibel glaubte. Aber Menschen, die diesen Bezug gar nicht haben, kämen nicht auf die gleiche Idee. Nun, wir können durch die Geschichte hindurchgehen und werden ganz interessante Zeugnisse finden. Cicero, römischer Philosoph und Staatsmann, 106 bis 43 vor Christus, schrieb viele Bücher. Eines davon mit dem Titel De Natura Deorum, über das Wesen der Götter. Darin zitiert er einen Denker namens Quintus Lucilius Balbus, der sich so ausdrückte, Zitat, ist es möglich, dass wir zum Firmament aufschauen und die Himmelskörper betrachten, ohne zu einer Überzeugung von Gottes Dasein zu kommen? sind wir nicht genötigt anzuerkennen, dass es eine Gottheit gibt, ein vollkommenes Wesen, einen alles beherrschenden Verstand, einen Gott, der überall ist und alles durch seine Macht regiert. Wer das bezweifeln wollte, könnte gerade so gut leugnen, dass es eine Sonne gibt, die uns leuchtet. Die Zeit zerstört alle falschen Anschauungen, bestätigt aber die, welche in der Natur der Dinge begründet sind. Nicht wahr? Ein Mensch, der keinen Bezug hatte damals zur Bibel, aber die Klarheit, Überzeugung, die daraus spricht, ist sehr beeindruckend. Aber gehen wir ganz wild quer durch die Geschichte. Ein ganz anderes Beispiel. Ludwig van Beethoven. 1770 bis 1827. Man kann ihn nicht bezeichnen als einen Christen im Sinn der Bibel. Und trotzdem hat Beethoven geschrieben, es war nicht das zufällige Zusammentreffen von Atomen, das die Welt schuf. Betrachtet man die Ordnung und die Schönheit im System des Universums, so muss es einen Gott geben. Das Zitat stammt aus dem Buch von Patrick Kavanagh, Große Komponisten und ihr Glaube. Ja, für Beethoven war es klar, um eine fünfte Sinfonie hinzukriegen, da geht es nicht mit Zufall. Sie können Millionen von Jahren auf Notenpapier zufällig draufschreiben, Notenköpfe draufschreiben. Sie können auch selektionieren, alles was nichts ist, was Schrott ist, wieder zurücknehmen. Aber es wird nie eine fünfte von Beethoven herauskommen. Das war klar. Höhere Ordnung und Komplexität verlangt immer höhere Intelligenz. Und was ist schon eine fünfte von Beethoven verglichen mit der Komplexität des Universums? Gehen wir weiter. Charles Darwin, 1809 bis 1882. Er wird betrachtet als der Vater der modernen Evolutionslehre. Interessant ist, in seiner Autobiografie schreibt er, wenn ich den Sternenhimmel betrachte, kommt der Gedanke wie eine Macht über mich, dass es doch einen Schöpfergott gibt. Ist das nicht erstaunlich? Der Vater der Evolution, der Gott völlig aus dem Denken verbannen wollte, spricht so, wenn er die Sterne sieht. Der Apostel Paulus schrieb im 1. Jahrhundert, im Jahr 57 nach Christus, den Römerbrief. In seiner Eröffnung spricht er über die Völker der Welt außerhalb von Israel. Die Völker, die keinen Bezug haben zur Bibel. Keinen Bezug hatten zum Alten Testament. Und da sagt er in Römer 1, Vers 20, denn das Unsichtbare von ihm, das heißt von Gott, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Er sagt also, anhand des Verstandes muss der Mensch, wenn er die Natur anschaut, zur Überzeugung kommen, Gott existiert. Denn höhere Ordnung entsteht immer nur durch Intelligenz. Wir kennen keine höhere Ordnung und Komplexität, die nicht durch Intelligenz entstanden ist. Und schauen Sie, so ist es, wenn man nach Afrika ging, noch bevor der große Kontakt zum Abendland da war, ja, da hat man festgestellt beim tieferen Bohren, das sind nicht einfach Leute, die nur so abergläubisch sind und sich die ganze Zeit mit Magie und Geister beschäftigen, sondern die klare Überzeugung ist bei praktisch allen Stämmen in Afrika zu finden, dass Gott der Schöpfer existiert. Aber er wurde in den meisten Stämmen nicht verehrt. Die einen Stämme sagten, Gott hat sich weit von uns Menschen entfernt, weil unsere Vorfahren gegen ihn gesündigt haben. Und andere haben gesagt, dieser Gott ist so unendlich groß und mächtig und wunderbar, wir sind gar nicht würdig, ihn anzubeten. Und so weiter. Aber die Tatsache ist, es ist universell klar, allein in Afrika Gott existiert. Der Verstand bezeugt das. Nun kommen wir bereits zum zweiten Teil. Die Frage, wie viele Sterne gibt es, soll uns beschäftigen. Von Auge sichtbar kann man sagen, hier von Deutschland aus sind vielleicht 3000 Sterne. Aber ganz sicher nicht von Memmingen aus. Da gibt es natürlich viel zu viel Lichtverschmutzung, wie man die vielen Lampen, die nachts brennen, nennt. Oder ihre Auswirkung wenigstens. Nein, sie müssen zum Beispiel in die Alpen kommen, weit weg von den Dörfern, und dann entfaltet sich ein Sternenheer, das eben alles übertrifft, was man in größeren und kleineren Städten noch sehen kann. Aber eben von hier aus etwa 3000 Sterne. Geht man aber nach Südafrika, wird man Sterne sehen, die wir das ganze Jahr hier nie sehen können. Es ist so, auf der nördlichen Halbkugel der Erde sieht man ungefähr 3000 Sterne, aber auch auf der südlichen Halbkugel. Zusammen von Auge sichtbar etwa 6000 Sterne. Es ist ja ein scheinbares Chaos, diese vielen Lichtpunkte am Himmel. Und darum haben sich schon die Menschen im Altertum versucht, zurechtzufinden, indem sie mit Fantasie aus den Bildern oder aus den Konstellationen der Sterne gewisse Bilder hinein zu projizieren versuchten. Hier zum Beispiel der Drache, ja? Oder hier der Löwe. Gut, man könnte sagen, und vielleicht ist es auch ziemlich realistischer, ein Schwan, oder? Hier der Luchs. Aber Sie könnten ruhig auch sagen, das ist ein Regenwurm. Nun, es ist ja einfach Fantasie. Das ist ganz subjektiv hier von der Erde aus gesehen. Es ist auch so, die meisten Sterne am Himmel, die scheinbar so eine Konstellation bilden, haben im Weltraum gar nichts direkt miteinander zu tun. Räumlich sind die ganz verschoben. Das erscheint nur von der Erde aus, so subjektiv, dass da dieses und dieses Bild entsteht, wenn man mit Fantasie hinaufschaut. Ja, und so gibt es auch da den großen Hund, es gibt den Walfisch und so weiter, den Orion. Im Ganzen zählt man heute 88 Sternbilder insgesamt. Übrigens, in der Astrologie spielen nur 12 davon eine Rolle. Sie sehen auch, wie mutwillig das Ganze ist. Also Orion, nichts. Großer Wagen, nichts. Der Schwan, nichts. Einfach mutwillig 12 werden herausgenommen, die anderen haben keine Bedeutung. Und wie gesagt, die Bilder sind ja völlig subjektiv. Also man kann nicht sagen, der Löwe strahlt da Löwenkraft aus. Sie könnten auch sagen, das ist der strahlt Schwangesang aus, ja. Und so weiter. Das ist rein subjektiv. Und diese Sterne haben normalerweise, es gibt wenige Ausnahmen, nichts miteinander so direkt zu tun. Ja, Sie sehen, im Lauf des Jahres verändert sich der Sternenhimmel. Nach dem Frühlingshimmel, hier der Sommerhimmel, der Herbsthimmel und, was uns natürlich besonders interessiert, jetzt wieder der Winterhimmel. Also, man konnte als Beobachter so zur Überzeugung kommen, schon im Altertum, dass es so Größenordnung 3000 Sterne gibt. Aber in der Bibel, im Alten Testament, in Jeremia 33, 22, geschrieben um 600 vor Christus, steht die Behauptung, wie das Sternenheer des Himmels nicht gezählt werden kann. Die Bibel sagt, man kann es unmöglich zählen. Nun, in gewissem Sinn war das natürlich ein Widerspruch zur Wissenschaft im Altertum. Denn man konnte ja wieder mal beginnen, wenn es sternklar war, wenn die Wolken verzogen waren, 1, 2, 3, 2999, ja. Hier so nebenbei gesagt, sehen Sie das Sternbild Orion, die vier typischen Trapezsterne, dann hier der Gürtel, so drei Sterne ganz nahe beieinander. Das ist ein sehr typisches Wintersternbild. Und wenn Sie das gefunden haben, ist einfach zu finden, Dann gehen Sie ein bisschen runter und hier sehen Sie einen ganz hellen Stern. Das ist der Sirius, der Hundsstern, der im ägyptischen, altägyptischen Kalender eine wichtige Rolle spielte. Nun, Bibel und Wissenschaft, ein Widerspruch. Aber 1610 richtete Galileo Galilei sein Fernrohr zum Sternenhimmel. Und er stellte fest, wow, es gibt ja viel mehr Sterne. Er kam auf etwa 30.000. Plötzlich wird die Zahl der Sterne um den Faktor 10 erweitert. Übrigens, Galileo Galilei, wie auch die anderen großen Wissenschaftler in dieser Zeit, waren tief gottgläubige Menschen. Galileo Galilei war auch der Überzeugung, die Bibel ist Gottes Wort. Er sah keinen Widerspruch zwischen Wissenschaft und Bibel. Er hatte ein Problem mit der griechischen Philosophie, die als führende Lehre festgehalten wurde durch die katholische Kirche. Aber mit der Bibel hatte er kein Problem, das ist ganz wichtig. Nun, die Wissenschaft hat Fortschritte gemacht seit Galileo. Die Teleskope wurden besser. Schönfeld um 1862 erstellt einen Katalog mit 324.198 Sternen. Ein paar Jahre später fügte er noch 100.000 dazu. Er war sehr fleißig, hat gut gearbeitet. Nun, man hat es ja immer sehen können. Dieses neblige Band der Milchstraße am Himmel. Wenn man mit dem Fernrohr darauf schaut, sieht man plötzlich, das ist ja gar nicht einfach so ein Lichtnebel. Es ist auch nicht ausgegossene Milch, wie man im Altertum meinte, in Europa. Darum kommt ja eben der griechische Ausdruck Galaxie, Milchstraße, von dieser Vorstellung. Es ist auch nicht, wie die Indianer glaubten, der Rauch des Lagerfeuers in den ewigen Jagdgründen. Sondern mit dem Fernrohr sieht man, es ist eine gewaltige Ansammlung unzähliger Einzelsterne. Und da ist natürlich zu erklären, ein Stern ist im Prinzip dasselbe wie eine Sonne. Unsere Sonne ist auch ein solcher Stern. Wir sehen aber die Sterne nicht so wie unsere Sonne, weil sie so weit entfernt sind. Darum sind sie nur noch als Lichtpunkte wahrnehmbar. Nun, die Fortschritte in der Wissenschaft haben Folgendes ergeben. Ja, diese Milchstraße, diese Ansammlung von Sternen, gehört zu einem größeren Ordnungssystem, zu dem wir selber auch gehören. Die Milchstraße, die Galaxie, ist eigentlich nichts anderes als ein Spiralsystem, mit circa 200 Milliarden Sternen oder Sonnen, wenn Sie wollen. Und diese Spirale dreht sich um einen Mittelpunkt mit gewaltigem Tempo. 3000 Kilometer pro Sekunde. Unglaubliches Tempo. Und der Durchmesser von einem Rand zum anderen beträgt etwa 100.000 Lichtjahre. Das ist keine Zeitangabe. Ein Lichtjahr ist die Distanz, die das Licht, das ja heute messbar 300.000 Kilometer pro Sekunde zurücklegt, in einem Jahr zurücklegt. Also schauen Sie, das Licht legt in einer Sekunde 300.000 Kilometer zurück, 7-mal etwa um die Erde. Das ist eine Lichtsekunde, diese Distanz. Aber mal 60, das ist eine Lichtminute. Sind Sie dort? Gut. Dann mal 60, das gibt eine Lichtstunde. Mal 24, ein Lichttag. Mal 365, das ist ein Lichtjahr. Und dann eben 100.000 Lichtjahre. Es ist gewaltig, es ist phänomenal. Und wir mit unserer Sonne befinden uns etwa hier, in diesem Bereich. Sie denken, oh, nicht gerade sehr ehrenhaft, so im äußeren Bereich zwischen zwei Spiralarmen drin. Ich möchte lieber im Zentrum sein. Das wäre die größte Dummheit. Das ist schrecklich, das Zentrum hier. Es ist nämlich ein schwarzes Loch. Da gibt es so viele Materie, die hier beieinander ist, dass dadurch eine derartige Anziehungskraft ausgelöst wird, so dass die Materie in sich selber zerfällt. Zum Zentrum. Und diese Anziehungskraft ist so gewaltig, dass selbst Lichtstrahlen, die da in die Nähe kommen, die werden verschluckt und abgelenkt und kommen nicht mehr raus. Es ist auch so, allgemein in diesem mittleren Bereich hier gibt es auch unglaublich gefährliche Strahlung, die Leben überhaupt nicht ermöglichen würden. Aber wir sind eigentlich am optimalsten Ort zwischen zwei Spiralarmen drin. Hier ist es lebensfreundlich. Und es ist auch so, dass unsere Position genau so ist, dass man von da aus am besten das Weltall beobachten kann. Optimal zur Beobachtung des Weltalls. Also wären wir da irgendwie anders situiert, ja, es wäre möglich, dass wir leben könnten, aber wir könnten sehr schlecht beobachten. Es ist also wirklich platziert, damit wir auch gut beobachten können. Und es ist so, dass wir hier also sogar einen Plan sehen können in der Positionierung. Aber wir kommen später darauf zurück. Heute hat die Fortschritte in der Wissenschaft klar gemacht, es gibt natürlich nicht nur unsere Galaxie, sondern es gibt deren etwa 100 Milliarden im bis heute sichtbaren Universum. Also, wenn Sie so ungefähr 100 Milliarden mal 100 Milliarden rechnen, jede Galaxie etwa 100 Milliarden Sterne, dann ergibt das heute die geschätzte Zahl im sichtbaren Universum von 10 hoch 25 Sternen. Das ist eine 1 mit 25 Nullen. Völlig unvorstellbar. Ich habe mir überlegt, einer der schnellsten Computer der Welt, einer der sogenannten Supercomputer, es gibt ja so eine Hitliste auf dem Internet, welche Computer am schnellsten sind auf der Welt. Noch in jüngster Vergangenheit hat ein Supercomputer die Spitzenzahl erreicht mit 280 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde. Wie lange bräuchte er, um alle Sternen, also jede Zahl eine Rechenoperation, durchzuzählen? Ja, Sie können es daheim nochmals nachrechnen, 1132 Jahre. Aber Sie wissen, Computer sind nach 5 Jahren Schrott. Und manchmal noch ein bisschen später. Aber der könnte es gar nicht zählen. Aber die Bibel sagt von Gott, dem Schöpfer, in Psalm 147,2, der Herr baut Jerusalem, die Vertriebenen Israels sammelt er, der da heilt die zerbrochenen Herzens sind und ihre Wunden verbindet, der da zählt die Zahl der Sterne, sie alle nennt mit Namen. Das ist natürlich sehr eindrücklich unter diesem Hintergrund, den wir gleich gesehen haben. Dieser Gott, der das alles kann, der mit Computern unerfasslich ist, das ist dieser selbe Gott, der sich interessiert für unsere Nöte, der da heilt, die zerbrochenen Herzen sind und ihre Wunden verbindet. Ja, also wir haben gesehen, unsere Galaxie, unser spezieller Platz in der Galaxie. Und der ist nicht im Zentrum. Aber betrachten Sie die Tatsache, in der Bibel ist der Mensch nie im Zentrum. Ja, das wurde doch immer gesagt. Die Menschen früher und in biblischen Zeiten, die meinten, wir Menschen sind im Mittelpunkt. Ach was. Die Bibel sagt immer, Gott ist im Zentrum. Ja, im Zentrum der Wichtigkeit und Bedeutung. Nicht der Mensch. Erst der Humanismus als eigentlich eine Philosophie, die zur Bibel konträr ist, hat den Menschen versucht, ins Zentrum und als das Maß aller Dinge darzustellen. Nun hier, in dieser interessanten Darstellung der Milchstraße sehen Sie verschiedene Sternbilder, das heißt Arme von gewissen Sternbildern, hier Orion, hier Schwan, Perseus, und ihre Lage in unserer Galaxie. Hier ist die Position der Sonne und der Erde. Sie sehen also, wie diese Sterne ganz wild verstreut in der Galaxie vorkommen. Und es ist so, wäre unsere Sonne und die Erde, die sie umkreist, irgendwo ganz für sich allein im Weltall und wäre nicht Teil einer Galaxie, würden wir nachts nichts sehen. Der Sternenhimmel wäre schwarz, weil alle Sterne, die wir von Auge sehen, gehören zu unserer Galaxie und nicht zu den anderen 100 Milliarden. Ja, und im Buch Hiob in der Bibel, ein Buch, das zu den ältesten Büchern der Bibel gehört, es behandelt eine Geschichte aus dem 3. Jahrtausend vor Christus. Bedenken Sie, was war im 3. Jahrtausend hier in Europa? Das war Jungsteinzeit. Alles im Nebel, wir wissen nichts über konkrete Menschen. Die Bibel spricht da zum Beispiel über Hiob und seine konkrete Geschichte. Ein Mann im heutigen Südjordanien, im Lande Uz. Und dieser Hiob sagt, Hiob 9, Vers 9, über Gott, der den großen Bären gemacht hat, den Orion und die Plejaden und die Kammern des Südens. Das ist der räumlich ausgedehnte Südhimmel. Der Großes tut, das es nicht zu erforschen, und Wundertaten, dass sie nicht zu zählen sind. In diesem selben Buch Hiob aus der Jungsteinzeit finden wir folgendes Zwiegespräch. Gott sagt in Hiob 38, 31 zu Hiob, kannst du knüpfen das Gebinde der Plejaden oder lösen die Fesseln des Orion? Die Frage ist interessant. Warum? Hier sehen Sie die Plejaden, das sogenannte Siebengestirn. Von Auge sehen Sie sechs Sterne, ganz nahe beieinander. Übrigens ziemlich in der Nähe von Orion. Manchmal unter guten Bedingungen sehen Sie neun Sterne. Aber mit dem Fernrohr sehen Sie, das ist eine Fülle von über 1000 Sternen. Und ausnahmsweise ist das nun ein Sternbild, in dem diese Einzelsterne ganz direkt durch die Schwerkraft miteinander verbunden sind und die fliegen alle in die gleiche Richtung im Weltall. Die sind zusammengebunden durch die Schwerkraft, ganz direkt zusammengebunden. Und Gott sagt hier, kannst du knüpfen das Gebinde der Plejaden? Aber im gleichen Vers kommt die Frage, oder lösen die Fesseln des Orion? Ja, wir schauen uns den Orion genauer an. Hier. Man hat sich da im Altertum vorgestellt, ein Held mit Gürtel. Sehen Sie da die Trapezsterne? Und hier der Gürtel, diese drei Sterne ganz nahe beieinander. Heute wissen wir, dass diese drei Sterne sich auseinander bewegen. Der Gürtel, das Gebinde des Orion, löst sich. Und die Frage in der Bibel ist genau so, dass sie mit der Realität übereinstimmt. Kannst du lösen die Fesseln des Orion? Ist ziemlich erstaunlich, oder? Im selben Buch Hiob 38, 32 stellt Gott die Frage, kannst du die Bilder des Tierkreises hervortreten lassen zu ihrer Zeit und den großen Bären leiten samt seinen Kindern? Die Bilder des Tierkreises, das sind diese 12 Sternbilder, die in der Astrologie eine wichtige Rolle spielen. Aber man muss sich im Klaren sein, in der Astrologie werden diese Konstellationen missbraucht. In Wirklichkeit ist es einfach Fantasie des Menschen, die Sterne so zu bilden und zusammenzufassen. Aber es ist so, die 12 Tierkreisbilder, die sind für den Kalender des Menschen ganz interessant. Es ist nämlich so, Monat für Monat steht ein anderes Sternbild hinter der Sonne, wenn sie im Osten aufgeht. Also der Sternenhimmel verschiebt sich ja im Laufe des Jahres und so kann man aufgrund der Position dieser Konstellationen kann man das Jahr einteilen in 12 Monate. Im Schöpfungsbericht in der Bibel, 1. Mose 1, wird ja gesagt, dass Gott die Sterne erschaffen hat, unter anderem zur Bestimmung von Zeiten und Jahren. Also gerade damit man eben die Zeit einteilen und messen kann. Was ganz wichtig ist für uns Menschen, Mose schreibt im Psalm 90, so lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz bekommen. Wir müssen uns mit dem Sterben, mit dem Altwerden beschäftigen. Nicht erst, wenn wir alt sind, sondern wenn wir auch schon jung sind. Also, die Zeitmessung ist möglich. Die 12 Monate. Der Monat selber kann dann wieder eingeteilt werden durch den Verlauf der Mondphasen. Das gibt einen Mondmonat, aber unser Wort Monat kommt ja von Mond. Und der Tag in seinem Ablauf kann wieder gemessen werden anhand der Positionen der Sonne. Und so sehen wir, unter anderem ist der Himmel gegeben für die Zeitmessung. Und Gott sagt zu Hiob, kannst du das bewirken, dass eben die richtigen Bilder zur richtigen Zeit hervorkommen und so eben eine Zeitmessung möglich machen? Weiter wird gesagt, kannst du den großen Bären leiten? Nun, Sie sehen hier den großen Wagen. Hier die Deichsel, da der Wagen, aber leider fehlen die Räder. Ja, das ist eben Fantasie. Aber im Altertum hat man das eben noch anders aufgefasst. Man sah einen größeren Bereich von Sternen als einen Bären. Sehen Sie den Bären? Da mit den Tatzen vorne. Und die drei Deichselsterne sind eben da. Nicht Deichselsterne, sondern das sind die drei Jungen des Bären. Das sind seine Kinder. Das nächste Mal, wenn Sie den großen Wagen sehen, suchen Sie seine Kinder. Wir kommen bereits zu drittens, Gesetze und Ordnungen des Himmels. Gott stellt Hiob die Frage, Hiob 38, 33, kennst du die Gesetze des Himmels? Ja, gibt es da Gesetzmäßigkeiten? Ja, natürlich. Das haben wir ja schon früher gesehen, allein schon in der Möglichkeit, damit die Zeit zu messen und einzuteilen. Aber die Forschung des Menschen, zu der übrigens die Bibel ermutigt. Sie ermutigt die Werke des Herrn in der Natur zu erforschen. Die Forschung hat immer mehr solche Gesetze festgestellt. Und zwar ganz besonders eben seit der Zeit der großen Astronomen wie Galilei, Kepler, Newton, und so weiter. Das waren alles tiefgläubige Männer, wie ich gesagt habe. Die wollten Gottes Herrlichkeit sehen in seinen Werken. Nun, in der Zeit von Newton und so weiter wurden besonders die Planeten mit ihren Bahnen richtig entdeckt und man konnte sie plötzlich mathematisch berechnen und beschreiben. Und so hat ganz Europa darüber gestaunt, über diese Ordnung, die mathematisch immer mehr erfasst werden kann. Das hat übrigens Europa derart geprägt, dass die Musik damals ganz bewusst komponiert wurde als ein Abbild der Ordnung am Himmel. Welche Zeit war das in der Musikgeschichte? Die Zeit des Barock. Die Zeit von Vivaldi, Händel, Telemann, Bach und so weiter. Und warum haben die so viele Fugen geschrieben, so komplizierte Werke, wo Stimmen parallel verlaufen, ganz mathematisch kompliziert und trotzdem gibt es kein Chaos? Sie wollten damit zu Gottes Ehre komponieren und diese Ordnung im Weltall abbilden. Nicht wahr? Schon Kepler hat ja ein Buch geschrieben mit dem Titel, er als Astronom, Harmonia Mundi. Harmonie der Welt. Und da sehen Sie schon den Zusammenhang zwischen Musik und der Sternenwelt. Also so können Sie sagen, barocke Musik ist eigentlich kreationistische Musik. Also Musik, die den Schöpfer Gott verherrlicht. Denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal Bach oder Händel oder Vivaldi hören oder spielen. Nun, schauen wir mal unser Planetensystem an. Hier unsere Sonne. Sie wird umkreist von 8 Planeten. Sie sehen, ich bin ganz modern. Ich sage nicht mehr 9, denn Pluto wurde ja kürzlich rausgekippt und das mit gutem Recht. Er hat Eigenschaften, die passen nicht in diese Planeten hinein, sondern er entspricht eben dem, was man heute nennt Zwergplaneten. Und von denen hat man weitere entdeckt. Also wir haben 8 Planeten, wobei sehr schön eingeteilt, 4 Festkörperplaneten, Merkur, ganz da innen, Venus, Erde, Mars. Und dann kommen 4 Nicht-Festkörperplaneten, also Gasplaneten, gasförmige Planeten. Schön, 4 und 4. Und dazwischen gibt es den Asteroidengürtel. Da kreisen viele Steinbrocken, riesige und ganz kleine und alles dazwischen. Es ist also sehr gefährlich, dieser Bereich. Falls Sie mal von Mars nach Jupiter gehen, da müssen Sie einfach sehr aufpassen hier in diesem Bereich. Ja, und übrigens schon ein Astronom im 18. Jahrhundert hat festgestellt, die Abstände, man misst Distanz Sonne-Merkur, dann Merkur-Venus, Venus-Erde, ja, das ist ja eine mathematische Reihe. Das geht ja nach einem mathematischen Ordnungsprinzip und da hat er genau rechnen können, ja gut, geht man da weiter, dann kriegt man genau die Distanz bis zum Mars. Von der Erde zum Mars, dann ging er weiter. Oh, funktioniert nicht mehr. Dann hat er gedacht, ja, also es muss einen Planeten geben, da im Bereich zwischen Mars und Jupiter. Und er hat keinen gefunden. Und erst später hat man den Asteroidengürtel genau an der Stelle gefunden. Die Reihe geht schön weiter, funktioniert dann auch weiter, wenn Sie gehen zu Jupiter. Ich meine, wenn Sie sich vorstellen, das sei alles so zufällig entstanden, glauben Sie, der Zufall hätte sich so die Mühe gemacht, die Abstände nach einer schönen mathematischen Ordnung zu machen. Und schön 4 Festkörper, 4 gasförmige, dazwischen der Asteroidengürtel, und dann gibt es noch die Komete, die auf ganz eigenen Bahnen kreisen, aber auch um die Sonne. Harmonia Mundi. Und übrigens, Sie können dankbar sein, dass wir zum Beispiel einen Jupiter haben. Der zieht nämlich wild gewordene Meteore an und auch Kometen, die uns gefährlich werden können. Ja, vor ein paar Jahren ist ja ein Komet, der Schumacher-Levy-Komet, abgestürzt auf dem Jupiter. Sie können froh sein, dass das geschehen ist. Weil Jupiter ist so ein Schutzschild für die Erde. Übrigens, auch der Mars hat Schutzschildfunktion, aber ganz besonders Jupiter. Also man sieht hier ganz interessante Ordnungen und Gesetze. Übrigens, in unserer Galaxie, da habe ich gesagt, im Kreis drehen sich da diese Spiralarme. Rund um das Zentrum. Und es ist oft so, dass Sonnen in einem Doppelsystem fliegen. Also wie hier, 2 Sonnen, die noch gemeinsam kreisen um einen gleichen Mittelpunkt, aber sie kommen so zusammen, dann gehen sie wieder auseinander. Kommen wieder zusammen, wieder auseinander. Und es gibt Sonnen, die kreisen in gleichbleibendem Abstand. Alles ist in Bewegung, sehen Sie? Also zusätzlich zur Spiraldrehung der Galaxie, noch diese Drehungen und eben im Fall unserer Sonne, darum herum noch die Planeten und um die Planeten herum noch Monde, bei der Erde nur ein, bei anderen Planeten ganz viele. Es gibt übrigens auch Trippelsysteme. Also 3 Sonnen, die ganz kompliziert fliegen. Also das ist bekannt aus dem Zirkus, ja, das Jonglieren. So fliegen die, aber es gibt noch viel komplizierteres, das gibt es im Zirkus schon nicht mehr, ja, wie hier. Das ist einfach sensationell. Aber es gibt auch Quadrupelsysteme, wie hier. Und auch da wieder verschiedene Ausprägungen. Ja, vergessen Sie Zirkus. Schauen Sie nach oben. Alles in Bewegung, alles spricht von Harmonie, Schönheit, Bewegung. Wie in der Musik. Übrigens, ich habe doch gesagt, wir sehen von der Erde aus nur Sterne aus unserer Galaxie. Ich habe das gesagt im Blick auf die Lichtpunkte. Ja. Ich muss das ein bisschen präzisieren. Wir können von Auge einen Nebelfleck sehen. Im Sternbild Andromeda. Und das hat sich herausgestellt, das ist eine eigene Galaxie mit etwa 100 Milliarden Sternen. Also schon im Altertum, wenn man diesen Fleck gesehen hatte, sah man im Prinzip 100 Milliarden Sterne. Man wusste es aber einfach nicht. Das ist die einzige von Auge sichtbare Galaxie der nördlichen Hemisphäre. Aber es gibt auf der südlichen noch zwei. Gehen Sie nach Südafrika. Die kleine und die große Magellanische Wolke, das sind nochmals zwei Galaxien mit je etwa 100 Milliarden Sternen. Die Andromeda-Galaxie hat eine Distanz von 2,7 Millionen Lichtjahre. Sehen also unsere Sterneninsel und dann lange nichts mehr und dann kommt wieder eine Sterneninsel. Nun, die Wissenschaft hat unglaubliche Fortschritte gemacht, ganz besonders in den vergangenen Jahrzehnten. Man wollte diese anderen Galaxien systematischer erfassen. Und so hat man versucht, das Umfeld von der Erde aus gesehen mit einem Radius von 5 Millionen Lichtjahren zu erforschen und dreidimensional darzustellen. Sehen, hier sind wir da im Zentrum der Darstellung. Milky Way, das ist nicht Schleichwerbung, das heißt einfach Englisch Milchstraße oder Galaxie. Aber jetzt sehen Sie hier ganz viele weitere Galaxien, Milchstraßen, mit je etwa 100 Milliarden Sternen, befinden sich in diesem Raum. Und die fasst man heute zusammen, das ist der lokale Galaxienhaufen. Man ist weitergegangen, man hat das Umfeld mit einem Radius von 100 Millionen Lichtjahren abgesucht. Und jetzt sehen Sie hier etwas ganz Schönes. Sehen Sie diese Lichtpunkte, die sich da anhäufen? Ja? Jeder Lichtpunkt ist nicht ein Stern, sondern eine Galaxie mit 100 Milliarden Sternen. Und Sie sehen, es gibt noch viele weitere solche lokalen Haufen. Jeder Punkthaufen da ist so ein lokaler Haufen, wie wir einen haben. Ja? Da im Zentrum ist der lokale Haufen. Aber da gibt es überall solche lokalen Haufen. Und die fasst man jetzt in diesem Riesenbereich zusammen als der Virgo-Supergalaxienhaufen mit 2500 Galaxien. Und es ist also ganz wichtig, dass Sie Ihre Adresse wissen. Ja, wir sind also auf der Erde zu Hause, in Europa. Und eben, wir sind der dritte Planet rund um die Sonne. Sie wissen, wo wir sind, da zwischen den Spiralarmen der Galaxie. Wir gehören aber zu dem lokalen Haufen, da sind wir im Zentrum, und unser lokaler Haufen befindet sich im Zentrum des Virgo-Supergalaxienhaufens. Da sind wir zu Hause. Ich sage das nur, wenn Sie mal verloren gehen. Man ist weitergegangen und hat das Umfeld mit einem Radius von 1 Milliarde Lichtjahren abgesucht. Es hat folgendes Bild gegeben. Hier sind wir im Zentrum des Virgo-Supergalaxienhaufens. Und was sieht man da? Sehen Sie diese Anhäufungen, diese hellen Flecken? Das sind alles andere, weitere Supergalaxienhaufen. Aber jetzt fällt Ihnen vielleicht was auf, wenn Sie ganz gut schauen. Da gibt es ständig solche Blasen, wo eigentlich nichts zu sehen ist. Ja, sehen Sie das? Das sind im Prinzip leere Bereiche. Man kann die nennen leere Kosmosblasen. Und die Superhaufen sind ganz speziell an den Rändern der leeren Kosmosblasen angeordnet. Das hat die Wissenschaft völlig überrascht. Man hat damit nicht gerechnet. Wieso auch? Das ist sensationell. Diese Strukturierung des Weltalls. Man ist weitergegangen. Übrigens, Hubble hat es möglich gemacht. Mit dem Hubble-Teleskop hat man die bis heute am weitesten entfernten Galaxien gesehen. Und zwar in einer Distanz von 13 Milliarden Lichtjahren. In allen Richtungen von der Erde aus gesehen, ja? Wir sind also hier, da im Zentrum des Virgo-Supergalaxienhaufens. Das ist der Rand des sichtbaren Weltalls. Und jetzt sehen Sie es, die Struktur des Weltalls. Es ist überall so aufgebaut. Gewaltige Supergalaxienhaufen, angeordnet an den Rändern von Kosmosblasen. Ich finde das absolut gewaltig, absolut fantastisch. Und da habe ich dann gedacht an 1. Mose 2. Im Schöpfungsbericht steht, Verse 1 und 2, so wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Sternenheer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Die Bibel spricht von den Sternen als von einer Armee, ein Heer. Das hebräische Wort Zava meint wirklich eine Armee. Nun, eine Armee ist nicht ein Chaoshaufen. Das sollte es wenigstens nicht sein, ja? Sondern man hat da ganz klare Strukturierung. Das fängt vielleicht an mit einem Gruppenführer und 5 Männern. Aber diese kleine Gruppe gehört wieder zu einer größeren Einheit. Und diese größere Einheit wieder zu einer größeren Einheit. Und so weiter. Bis hinauf zu Divisionen. Und schließlich ganz oben über all den Einheiten der Armeen ist der General. Nun, in der Bibel wird Gott so oft genannt Adonai Tzvaot, der Herr der Heerscharen, der Herr der Armeen. Das bedeutet also nichts anderes. Gott hat das ganze Weltall und die ganze Strukturierung des Weltalls mit Supergalaxienhaufen, lokalen Haufen, Sterninseln, die wir Galaxien nennen, und darin diese Sonnensysteme mit Planeten, Monden und so weiter, alles in seiner Hand. Er ist der Herr der Heerscharen. Oder wie das Luther so schön wiedergegeben hat, der Herr Zebaoth. Zebaoth ist hebräisch Zvaoth. So ein bisschen deutsch ausgesprochen. Ist doch interessant, dass die Bibel eben, im Gegensatz zu dem, was wir so am Himmel sehen, man meint ein Chaos von Lichtpunkten, die Bibel spricht von einer Armee. Hier, das erste Hubble-Bild heute Abend im Vortrag. Jeder Lichtpunkt ist eine Galaxie mit etwa 100 Milliarden Sternen, Sonnen. Und die rötlichen, ganz, ganz kleinen Punkte, das sind Galaxien in größter Distanz. Hier sieht man bis an den Rand des heute beobachtbaren Weltalls. Und die weitest entfernten Galaxien, die entfernen sich von uns weg, übrigens in alle Richtungen des Weltalls, mit annähernder Lichtgeschwindigkeit. Sensationell. Übrigens, wir kommen hier wirklich an Grenzen. Die Lichtstärke der entferntesten Galaxien am Rand des sichtbaren Universums entspricht der Lichtstärke einer glimmenden Zigarette auf dem Mond, gesehen von der Erde aus. Und Hubble konnte diese Lichtpunkte noch erfassen und fotografieren. Fantastisch, nicht wahr? In Jeremia 31, Vers 37 sagt Gott, so spricht der Herr, wenn der Himmel oben ausgemessen und die Grundfesten der Erde unten erforscht werden können, so will ich auch die ganze Nachkommenschaft Israels verwerfen, wegen alles dessen, was sie getan haben, spricht der Herr. Hier sagt die Bibel, es wird nie möglich sein, das Universum auszumessen, menschlich gesehen. Übrigens genau wie man das Erdinnere nicht direkt erforschen kann. Sie wissen ja, durch Grabungen hat man nur die Erdkruste angekratzt, angebohrt. Aber es ist unmöglich, wissen wir heute, jemals zum Zentrum durch Grabungen vorzudringen. Gott sagt also, das Erdinnere kann nicht durch Ausgrabung erforscht werden und der Himmel wird, das Weltall kann nie ausgemessen werden. Heute können wir das verstehen. Hinter den entferntesten Lichtpunkten, die Hubble gesehen hat, ist keine Mauer, ja? Also, man kann nicht sagen, da hört das Weltall auf, sondern das ist einfach das, was wir bis heute gesehen haben. Nun sagt Gott hier, in Jeremia 31, ich werde Israel, das Volk Israel, nie aufgeben, obwohl dieses Volk viel Böses getan hat im Lauf der Geschichte. Aber ich habe es auserwählt, ich werde es auch zum Ziel bringen. Und um zu zeigen, wie sicher das ist, sagt Gott, so sicher, wie man nie das Weltall ausmessen kann, so sicher ist es, dass ich Israel nie aufgeben werde. Jetzt können Sie Manetschat ein E-Mail schreiben und ihm sagen, Sie brauchen gar keine Atombombe. Sie müssen nur den Kosmos ausmessen, dann ist Israel eh vorbei. In Jeremia 23 sagt Gott, bin ich ein Gott aus der Nähe, spricht der Herr, und nicht ein Gott aus der Ferne? Oder kann sich jemand in Schlupfwinkel verbergen und ich sehe ihn nicht, spricht der Herr? Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Herr? Hier sagt also Gott, dass er allgegenwärtig ist. Dass er das ganze Weltall, den ganzen Kosmos ausfüllt. Das heißt, er ist überall gegenwärtig. Selbst wenn Sie an den Rand des heute sichtbaren Weltalls gingen, Sie könnten Gott nie entfliehen. Er ist auch da. Weil Gott eben nicht an Raum und Zeit gebunden ist. Darum nennt die Bibel ihn gegen 7000 Mal Yahweh im Hebräischen. Der ewig Seiende, der Unwandelbare. Der nicht Raum und Zeit unterworfen ist. Darum sagt die Bibel, das hat die Menschen früher immer so überrascht, wie ist das eigentlich möglich? Für Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Das bedeutet, Gott ist dem Lauf der Zeit nicht unterworfen. Heute wissen wir, seit Einstein, Zeit und Raum ist miteinander verknüpft. Aber Gott, der allgegenwärtig ist, ist dem eben nicht unterworfen. Und darum ist er auch dem Lauf der Zeit nicht unterworfen. Er ist ewig. Und noch etwas. Die Bibel sagt also, Gott ist überall da im ganzen Universum. Aber nicht nur das. Die Bibel sagt, Gott ist auch im Jenseits. Gott ist der immanente Gott, überall da, im Diesseits, aber ist auch der transzendente Gott im Jenseits. Das ist interessant, weil, schauen Sie, im Hinduismus, da wird das Göttliche gesehen in allen Dingen. Mit anderen Worten, Sie können sagen, die ganze Natur ist nach hinduistischer Auffassung das Göttliche. Also Gott und Natur wird gleichgesetzt im Hinduismus. Und darum sagt der Hinduismus, eigentlich sind alle Menschen auch Götter. Denn sie sind ja Teil des Göttlichen. Die Bibel sagt schon vom ersten Vers an etwas ganz anderes. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Volksschulgrammatik. In diesem Satz ist Gott das Subjekt. Gott handelt. Im Anfang schuf Gott. Den Himmel und die Erde, die Natur, ist hier Objekt. Die Bibel unterscheidet vom ersten Vers an zwischen der Natur und dem Schöpfer, so wie wir unterscheiden zwischen Ich und Du, zwischen Subjekt und Objekt. Und das ist etwas ganz Einfaches, oder? Außer Diebe, die haben Mühe damit, zu unterscheiden, was ist mein und was ist dein. Ja, aber sonst ist das klar. Also Gott wird nie in der Bibel mit der Natur gleichgesetzt, aber er ist überall gegenwärtig in der Natur. Und er ist auch transzendent. Und sehen Sie hier, im Hinduismus zum Beispiel und auch im Buddhismus gibt es gar keine Transzendenz. Ja, Sie mögen sich vielleicht erinnern, als die Beatles damals zurückkehrten aus Indien. Sie hatten versucht, von ihren Drogenproblemen freizukommen bei dem Guru Maharishi Mahesh Yogi. Und sie wurden von ihm eingeführt in die transzendentale Meditation. John Lennon kam zurück und sagte, ich werde alles einsetzen, um TM im Westen zu verbreiten. Aber das ist ein großes Wort. Wir lassen ausgesprochen. Im Hinduismus gibt es gar keine Transzendenz. Es gibt nur Immanenz. Denn Gott wird mit Natur gleichgesetzt. Aber die Bibel kennt einen transzendenten Gott. Warum betone ich diese Dinge? Es gibt Leute, die sagen, Gott ist ja sowieso in allen Religionen dasselbe. Aber wenn Sie logisch überlegen, dann merken Sie, das stimmt überhaupt nicht. Das sind ganz klar gegensätzliche Aussagen. Die können also nicht alle gleichzeitig wahr sein. Ja, jetzt haben wir viel gearbeitet und wir machen nun einen musikalischen Unterbruch. Dann schaffen wir den Rest gut.